Jesus Christus, dir allein sei die Ehre und Anbetung. Amen. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Klingt alles gut? Ja? Okay? Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich habe überlegt, das ist bestimmt bald schon 10 Jahre, dass ich immer mal wieder komme. Selbst während Corona durfte ich hier sein. Ja, und auch dieses Jahr, so im Frühjahr, habe ich ein E-Mail bekommen von Hanna Backhaus. Das wollte ich euch mal vorlesen. Liebe Bianca, danke nochmal, dass du uns für den 2. August zugesagt hast zum Predigen. Wir in der Vorbereitungsgruppe haben den Wunsch an dich zum Thema Vergebung, eine Bibelstelle deiner Wahl. Kannst du dazu passend bearbeiten? Ist es was, was du dir vorstellen kannst? Wir würden uns freuen. Mein erster Gedanke war, vergiss es, Hanna. Vergiss es. Bin ich nicht, stehe nicht zur Verfügung, ist nicht mein Thema. Da stecke ich viel zu sehr selber drin. Aber ich habe nicht gleich geantwortet. Ich habe erst mal das mit mir gehen lassen und gebetet. Und dann gedacht, ja, wer etwas im Griff hat, wer hat es überhaupt im Griff? Wer kann hier stehen und predigen? Wir stehen alle gleich. Und ich habe diese Herausforderung angenommen. Und ich weiß inzwischen auch, dass ihr eine Reihe darüber habt und ich heute den Anfang machen darf. Und ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür gibt es nämlich noch die anderen Sonntage. Marion hat das Gleichnis vom hartherzigen Schuldner aus Matthäus 18 vorgelesen. Wenn ihr meint, dieses Gleichnis oder Beispiel gab es nur vor 2000 Jahren, da irrt ihr. Vor ein paar Wochen sah ich eine Reportage über ein Gefängnis in Madagaskar. Es könnte auch in Bolivien sein oder irgendwo sonst in einem anderen Land. Da sind inhaftierte Schwerverbrecher zusammen mit Mördern, mit kleineren Gaunern und Menschen, die etwas gestohlen haben, um zu überleben. Und sie alle warten auf ihren Prozess. Unter den übelsten Bedingungen. Sie müssen für sauberes Wasser bezahlen, für Medikamente, für besseres Essen, für einen kurzen Anruf bei ihren Familien. Sie bedrohen sich gegenseitig, sie bestehlen sich gegenseitig. Es geht nur noch ums nackte Überleben. Draußen sind ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder. Die haben nichts, außer die Angst um ihre Angehörigen. Sie versuchen, einen Anwalt zu finden, der ihnen hilft, den sie bezahlen müssen. Und schließlich haben sie nichts mehr, kein Geld, niemand, der ihnen hilft. Eine Frau muss dann schließlich ihre Kinder aus der Schule nehmen, weil sie das Schulgeld nicht mehr bezahlen kann. Und dann erfährt sie von dem Anwalt, dass der Richter ihren Mann freilässt, aber nur gegen eine Kaution von so und so viel. Korruption, Schweigegeld, Schmiergeld, nenne es, wie du willst. Fakt ist, die Frau hat das Geld nicht und ihr Mann im Gefängnis auch nicht. Woher auch? Woher sollte sie das Geld nehmen? Sie haben ja schon alles weggegeben, alles verkauft, was zu verkaufen ist. Die Frau weint bittere Tränen, die Kinder hängen hilflos an ihr und der Mann im Gefängnis ist verzweifelt. Wie sehr möchte ich dieser Familie einen guten Ausweg wünschen? Zum Beispiel diesen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. So heißt es in dem Gleichnis aus Matthäus 18. Aber das ist ja leider nicht das Ende der Geschichte. Da ist kein Happy End, denn der Mensch vergisst so schnell. Denn kaum war der Knecht frei, traf er einen anderen, packte ihn und würgte ihn und sagte, hey, du schuldest mir noch 100 Silbergroschen. Und er hatte auch kein Erbarmen, als der Mann nicht bezahlen konnte, und brachte ihn ebenso ins Gefängnis. Die anderen aber kriegten das mit und brachten diese Angelegenheit vor den König. Da stellte dieser ihn zur Rede und wurde zornig und überließ ihn seinen Peinigern, ihr habt es gehört. So erging es dem Mann in dem Gleichnis. Und es endet mit Vers 32, und so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, sagt Jesus. Krasse Worte, die Jesus da sagt, und er spricht es eindringlich aus. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, seine letzte Station, das weiß er. Es ist so, als wollte er den Jüngern nochmal in aller Deutlichkeit seine Mission vor Augen führen. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von unserer Schuld. Und dabei ist Vergebung ein wichtiges Thema. Zu dem Gleichnis in Matthäus 18 gehören auch die Verse 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich dem meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt 7-mal? Und Jesus spricht zu Petrus, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Eine Aufgabe für Schnellrechner, 490-mal. Also für mich ist das unendlich. Immer und immer wieder, und es erscheint mir nicht möglich, fast nicht möglich. Denn nein, ich verstehe nicht, wie eine Corrie ten Boom ihren Aufseher vom KZ vergeben konnte, nachdem sie ihn in der Freiheit an einer ihrer Veranstaltungen wiedererkannt hat. Ich verstehe nicht, wie eine Frau aus Ruanda vergeben kann, deren Mann vor ihren Augen niedergeschossen wurde. Und ich verstehe nicht, wie Menschen, die Gräueltaten in den Kriegen dieser Welt vergeben können, die sich zudem immer und immer wiederholen. Und ich verstehe nicht, wie Misshandelte ihren Folterern vergeben können in den Gefängnissen dieser Welt. Syrien, Sudan, überall. Aber ich habe hohen Respekt davor. Und wenn ich die Berichte lese oder höre, dann glaube ich ihnen. In einem Bericht von Open Door schreibt eine Frau aus dem Sudan, ich habe ihnen vergeben, weil ich selbst frei sein wollte. Sie schreibt, ich selbst befand mich im Gefängnis der Bitterkeit. Da hat dich jemand belogen oder etwas vorgetäuscht. Du hast geglaubt. Du hast vertraut und plötzlich ist dein Geld weg, deine Familie zerrissen, dein guter Ruf ist hin und du sitzt im Knast. In meinem verborgenen Leben hänge ich oft an kleineren Verletzungen im Alltag fest. Ich bin zurückgesetzt worden, übergangen worden. Diese scheinbaren Stolpersteine können im Laufe der Jahre zu riesigen Felsbrocken werden, die wir mit uns herumschleppen. Besonders wenn man sich nahesteht in den Familien, in Freundschaften unter Brüdern und Schwestern, da weiß man genau den wunden Punkt und du weißt, wohin der Pfeil fliegen muss. Das sind zwei Brüder oder zwei Schwestern, die nur 100 Meter Luftlinie voneinander entfernt wohnen. Eine uralte Geschichte aus ihrer Kindheit hält sie gefangen. Und die gestörte Beziehung wirkt sich auf die ganze Familie aus. Der hat mich so mies behandelt. Das vergebe ich dem nie. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Niemals. Und wenn es mich umbringt. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Vielleicht kennt ihr solche Sätze. Diese inneren Schwüre, die einen festhalten. 7-mal 70. 490, ein hoher Preis. Ich dachte, ich hätte es eines Tages auch begriffen und ich würde mir leichter damit tun. Aber ich stehe hier als eine, die immer wieder neu auf Gottes Gnade angewiesen ist. Nichts habe ich im Griff. Und den Weg zur Vergebung muss ich immer wieder neu durchbuchstabieren. Und hier hat mich dann auch euer Wunschthema eingeholt. Das eine sind die Fakten, die Bibelstellen, die wir kennen, die wir lesen, die wir auswendig gelernt haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Marion hat es vorher in der Einleitung gehabt, glaube ich. 1. Johannes 1, Vers 9. Was für ein Satz. Leute, was für ein Zuspruch und was für eine Verheißung. Doch wie sieht es denn im Alltag damit aus? Gelingt es mal mehr, mal weniger? Wir sind Opfer, aber auch Täter. Du findest keine Ruhe, nach der du dich sehnst. Die Gedanken fliegen dich nachts an und die Worte lassen dich nicht los. Denn wir meinen, wir haben das Recht, den anderen mit unseren Vorwürfen festzuhalten. Vergebung ist kein gut gemeinter Ratschlag, da musst du halt vergeben. Ein Satz, der mich zeitweise auf die Palme brachte. Ja, da musst du halt vergeben, wenn das so einfach wäre. Die Frau von Charlie Kirk sprach die Vergebung offen auf einer Trauerfeier aus. In den Nachrichten konnten wir sehen. Auch die Eltern eines ermordeten Kindes hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich das könnte oder überhaupt so wollte. Aber es ist auch ein Zeugnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Vergebung ist ein Kampf zwischen Himmel und Erde. Es gibt Mächte, die uns daran hindern wollen, die uns in Gefangenschaft halten wollen. Und dabei kann es hilfreich sein, wenn man Zeugen hat. Wenn man jemand hat, der im Hintergrund mitbetet, wenn so ein Gespräch stattfindet. Jemand, der dein Gebet um Vergebung hört und als Zeuge dazu Amen sagt. Vergebung ist ein Willensakt, eine Art Kapitulation, denn ich lasse mich selbst los dabei. Ich gebe den anderen frei und erlasse ihm seine Schuld. Das heißt nicht, dass wir dann gleich wieder ziemlich beste Freunde sind. Seid freundlich und barmherzig zueinander. Vergebt euch gegenseitig, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Vergeben, wie Jesus es tat, nicht mehr und nicht weniger und doch so schwer. Das lässt sich wohl nur in Jesus, in Christus leben. Verletzungen können uns zu Gefangenen unserer Vergangenheit machen. Selbst wenn wir unsere Schuld bekannt haben, fühlen wir uns oft noch verurteilt. Wir können uns selbst nicht vergeben. Wir machen uns ständig Vorwürfe, Gedanken und in Gedanken und Worten. Aber für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Römer 8, Vers 1, das ist die gute Botschaft. Ich persönlich habe auch meine Geschichte. Ich habe jemanden enttäuscht. Ich bin schuldig geworden. Wir haben uns ausgesprochen und die Person hat mir vergeben. Aber nach einiger Zeit stellte ich fest, ich habe mir selbst nicht vergeben. Sätze wie, wie konnte dir das passieren? Was hast du dir dabei gedacht? Du hast sowas von versagt auf der ganzen Linie. Das hielt mich gefangen und ich war so gefangen, dass ich blockiert war fürs Leben. Du trägst den Schlüssel zu deinem Gefängnis. Hey, das ist eine befreiende Botschaft. Das ist die gute Nachricht. Und wie sieht dieses Gefängnis aus? Dieses nächtliche Wachliegen und Diskutieren mit der anderen Person, kennt ihr das vielleicht? Die Person, die uns verletzt hat und der ich eigentlich das und das noch sagen wollte. Die Frage dazu ist, wer liegt hier wach? Du. Ich. Bitterkeit ist ein langsames, aber sicheres Gift und es wirkt. Jesus spricht am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus und der Vater sind eins. Jesus hatte alle Macht, im Himmel und auf Erden das zu beenden, und er verzichtet doch darauf. Er, der vergeben hat, hilft auch uns zu vergeben. Und das ist ein Sprung ins Vertrauen. Anders wird es nicht gelingen. Es ist nicht ein Schwamm drüber, vergessen wir's. Weil was geschehen ist, ist wirklich geschehen. Und je nachdem, wie groß der Verlust ist, ein Trauma, eine Verletzung, das darf nicht klein geredet werden. Es ist ein Langzeitprogramm. Denn wenn es wieder hochkommt, wieder zu vergeben und wieder mal 7 mal 70 mal, dann kann ich das nur in dem Wissen, dass Jesus mir auch vergeben hat. Denn auch ich werde immer wieder schuldig, jeden Tag. Und wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Übrigens steht da in Matthäus 6 beim Vater unser noch ein Nachsatz. Denn wenn ihr dem Menschen die Verfehlung vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und wenn das nun geschieht, ihr Lieben, wenn dieses Wunder geschieht, dann warten wir auf das Wunder der Veränderung, vielleicht sogar im anderen. Aber das ist nicht der Maßstab. Wichtig ist, dass du frei bist und aus dem Gefängnis herauskommst. Und sich vielleicht sogar die Einstellung zu den Menschen verändert, dem du vergeben hast. Das hilft dir, das hilft dem anderen. Und dabei geschehen Wunder, so wie ich sie eingangs beschrieben habe, von Corrie ten Boom, von der Frau aus Ruanda. Das ist dann ein göttliches Wirken, das jeder von uns anders erlebt. Und über das wir nur staunen können, wenn andere uns darüber erzählen oder wenn wir es sogar mitkriegen. Wenn sich Herzen öffnen, wenn sie Zeugnis geben von ihrer Veränderung und wie Gottes Geist sie berührt hat. Und das ist ein wahrer Gottesdienst. Ganz wichtig, es geht nicht darum, vergangenes Unrecht zu vergessen. Vergebung ist nicht immer gleich Versöhnung. Versöhnung ist eine Wiederherstellung des Vertrauens in eine Beziehung. Und das ist nicht immer möglich, leider. Wenn wir schon wissen, dass der andere uns wieder und immer wieder verletzt, manipuliert und auch körperlich verfolgt, ist es manchmal besser, sich abzugrenzen und den Kontakt zu meiden. Manchmal ist die Person auch schon verstorben, aber die Vergebung findet trotzdem in uns statt und führt dazu, dass es für uns, für dich zum Besten wird. Aber auch der andere wird es merken, wenn die Bitterkeit von uns abfällt und unsere Augen wieder klar werden und leuchten, weil sie auf Jesus sehen. Noch ein letzter Gedanke. Nicht vergeben können verhindert unsere Beziehungen und unsere Gemeinschaft, von der kleinsten Zelle bis hinein in unser öffentliches Leben. Und Gemeinschaft ist das, was uns als Christen auszeichnet. Unser christlicher Glaube ist auf Gemeinschaft angelegt. Gott hat uns Menschen als sein Gegenüber geschaffen und er sucht uns in aller Leidenschaft und Liebe. Und wenn dieses Verhältnis zerstört wird, dann leidet er und wir auch als seine Kinder. Im gemeinsamen Brotbrechen, dem Abendmahl, erkennen wir den Wert dieses kostbaren Guts. Das Abendmahl ist kein Selbstzweck, Es ist auf vergebende Gemeinschaft angelegt. Hier sind wir als Christen in unseren Gemeinden auch ein lebendiges Zeugnis. Denn unsere Kultur wird immer unverbindlicher, wenn nicht sogar feindlicher. Einsamkeit, eines der Stichworte, ein einsames Leben in den Vorstädten und Dörfern. Die Brücke zum Nächsten ist Vergebung, denn wir werden immer wieder aneinander schuldig. Gib Gott diese Handlungsfreiheit, dann wird es erlebbar. Erlebbar, was es bedeutet, wenn wir Gott vertrauen und seine Herrschaft durch uns sichtbar wird. Das nennt man auch innere Heilung. Das ist Gottes tiefste Sehnsucht für uns und damit hat er sich selbst in alles hineingegeben. Er hat es uns vorgemacht. 7 × 70 Das ist ein Hinweis auf eine unendliche Aufgabe oder besser gesagt, eine Einladung. Übrigens, als die Brüder aus dem kleinen Dorf sich versöhnt hatten, wirkte sich auf die ganze Familie aus. Und das ist keine erfundene Geschichte. Wir haben das Lied gesungen, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Ein Psalmwort möchte ich euch zum Abschluss noch mitgeben. Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Jesus Christus ist das Licht und der Geist Gottes bringt die Wahrheit. Er wird dich leiten in deinen Gedanken und in deinen Handlungen, wenn du ihn darum bittest. Werde still, höre, was er dir zu sagen hat. Für uns Christen ist das wie eine leuchtende Markierung, die uns durch die Dunkelheit führt. Für alle, die dieses Wort zum ersten Mal hören, ist es eine Einladung, Jesus als Herrn anzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen, auf dass du Frieden findest für deine Seele. Amen. Beten. Ja, Herr, wir stehen hier vor dir mit nichts. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, um deine Leitung. Wir danken dir, dass du uns liebst, uns geschaffen hast und dass du willst, dass wir frei sind. Dafür bist du gestorben, verurteilt worden und ans Kreuz gegangen. Dafür danken wir dir. Danke, dass du uns in die Freiheit führst, die du für uns geplant hast. Amen.